Ja, Howard hat das so wunderbar gesagt. Nicht nur über Israel reden, sondern auch nach Israel kommen. Ja. Und heute Morgen habt ihr meinen Vater gehört und er hat so ein bisschen beschrieben, was so alles in den letzten Jahr oder dieses Jahr alles so gelaufen ist. Und dieser 12-Tage-Krieg gegen Iran war tatsächlich fast ein einmaliges Ereignis, wo auch anders als in alle anderen Konflikte, ja gut, vom Libanon kam es auch so, auch wirklich der Front Israel, die zivile Bevölkerung auch unter anderem getroffen wurde. Dieser Konflikt ist, so wie es aussieht, vorbei. Es kehrt immer mehr Ruhe im Land hinein und der Konflikt, der momentan da ist, ist einfach rund um Gazastreifen. Und Gazastreifen, das ist ja im Süden. Ein Konflikt, der nicht einfach ist, weil da geht es tatsächlich um einen Kampf, wo kein Soldat sich wünscht. Wo kein Soldat sich wünscht. Kein Stein ist ein sicherer Ort. Überirdisch, unterirdisch, jeder Haus, jede Person ist verdächtig. Alles ist unter Verdacht. Aber dieser Konflikt ist in Gaza. Das Land selber geht immer mehr Ruhe hinein, Gott sei Dank. Und ja, wir wollen genau da, in dieser Situation, wo diese Ruhe einkehrt, bewusst ein Zeugnis sein als Christen. Ariel hat gestern ja darüber geredet, das Volk zur Eifersucht zu reizen. Das wollen wir ja. Und unter anderem ist es, ein klares Zeugnis abzulegen. Israel, ihr habt noch Freunde. Ihr habt noch Freunde. Aber wer sind diese Freunde, wo ihr habt? Das sind die, die an Yeshua HaMashiach glauben. Und ein Zeugnis diesbezüglich ist, wir gehen nach Israel. Weil wer heute nach Israel geht, das sind die wahren Freunde. Und ja, ihr dürft ja überall hinreisen, wo ihr wollt. Viele von euch reisen vielleicht in die Türkei, weil all inclusive ist günstig dort. Und ja, aber denkt immer danach, zu was steht Türkei heute? Wenn es um Israel geht, die sind die führende Kraft, was Hass gegen Israel geht. Und die über Flitterwoche denken, Malediven. Ich war auch in der Malediven. Ich wusste vieles nicht. Ich war jung und dumm. Ja? Aber es war trotzdem schön. Aber wie gesagt, Malediven hat offiziell jetzt Israel boykottiert. Die Juden dürfen nicht mehr in die Malediven reisen. Da können wir uns auch mal einen Ton setzen, okay, dann gehen wir auch nicht mehr. Und wir gehen dafür nach Israel. Ja, die Strände Malediven habt ihr in Israel nicht. Aber in Israel ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft biblisch. Und genau darum kommt an einer dieser Reise. Und wir wissen, Gott ist mit uns. Und wenn wir diesen Auftrag erfüllen wollen, Israel zur Eifersucht zu reizen, da habt ihr eine wunderbare Möglichkeit. Herzlich willkommen. Ja, ich möchte noch ein Gebet sprechen, bevor ich dann über die Situation von Israel heute, die weltweite Politik anschaue und dies unter anderem anhand Joel Kapitel 4. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, danke, dass wir in aller Freiheit uns versammeln dürfen und diese so wichtige Themen durchnehmen dürfen. Dein Volk und Land Israel. Ja, sehen, wie du am Wirken bist, Herr. Wie du sie zurückgebracht hast aus allen Nationen. Wie du heute und jetzt am Wirken bist. In all dem brauchen wir aber immer wieder, Herr, deine Weisheit, Herr. So öffne du unsere Augen, damit wir sehen, dein Heilsplan, den Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, bitte nicht erschrecken, ich möchte mit einer kurzen Berichterstattung anfangen. Letzte Woche war eine Sternstunde der internationalen Gemeinschaft. Zumindest, wenn man den Schlagzeilen glauben wollte. Noch nicht reagieren, bitte. Die UNO verabschiedete mit überwältiger Mehrheit gleich zwei Resolutionen. Die Aufnahme Taiwans als souveräner Staat sowie die Befreiung Tibets vom Joch Chinas. Über 120 Staaten, England, Frankreich, Spanien, Kanada und viele mehr, standen Schulter an Schulter für Freiheit und Selbstbestimmung. Ein wahres Fest der Gerechtigkeit. Und nicht nur In den Hallen der UNO bewegte sich etwas. Europaweit. Europaweit gingen Menschen auf die Straßen. Hunderttausende demonstrierten ja auch in Genf und Lausanne und andere Städte der Schweiz. Und sie demonstrierten gegen den Bürgerkrieg im Kongo. Ein Konflikt, in dem Hunderttausende ihr Leben verloren haben, Millionen vertrieben wurden, Hungersnot herrscht und Massenvergewaltigung an der Tagesordnung sind. Und selbstverständlich galt die Empörung auch den anderen blutigen Schauplätzen. Sudan, Nigeria, Jemen, Syrien, bei denen Millionen Menschen leiden, fliehen und sterben. Parallel dazu erhoben sich die Stimmen, sie stimmen gegen den größten Genozid der Gegenwart, den an Christen. Empörung, Solidarität, klare Worte, überall. Ja, wenn man es so erzählt, klingt es fast, als hätte die Weltgemeinschaft endlich verstanden, was wirklich Menschlichkeit bedeutet. Doch hier endet die Illusion. Es war nur Illusion, dass es euch klar ist, ja? Doch hier endet die Illusion, denn in Wirklichkeit Schweigen. Kein Aufschrei, kein Sondersitzungen, kein Massendemonstrationen. Die Resolutionen existieren nicht. Die Märsche sind Wunschdenken. Die einzige Realität aber, Empörung, gibt es zuverlässig nur dann, wenn Israel im Spiel ist. Baut Israel eine Siedlung, ja sogar ein Haus in Jerusalem, oder verteidigt sich in mehrere Fronten gegen den Terror, dann ist die UNO blitzschnell. Dann füllen sich die Straßen Europas, dann überschlagen sich die Medien mit Schlagzeilen und Sondersendungen. Alles andere, Taiwan, Tibet, Kongo, Sudan, Nigeria, Jemen, Syrien, Christenverfolgung, bleibt bestensfalls eine Fußnote, meist aber gar keine Meldung wert. Merken wir es? Merken wir es? Ja, wir wollen genau über dieses Thema reden, über den Antisemitismus. Wir wollen Joel 4 und der weltweite Antisemitismus und der Zwei-Staaten-Lösung anschauen. Und es geht genau darum, Außerwelt angefochten, gesegnet. Genau darum geht es schlussendlich. Und wenn ihr Bibel dabei habt, dürft ihr gerne Joel öffnen. Der Prophet Joel redet in erster Linie zu Israel, auch genannt Juda. Seine Botschaft wurzelt in konkrete Ereignisse, die das Volk Gottes in seiner Zeit betrafen. Trägt aber, und das ist sehr wichtig, wenn es um Prophetie geht, dann trägt es zugleich eine weitreichende zukünftige Dimension. Oft in der Prophetie haben wir eine Vorschatte und schlussendlich eine endzeitliche Erfüllung. Es geht unter anderem um den Tag des Herrn, was für Israel damals bedeutete ein Gericht, das sich in seiner Geschichte realisierte, ein Zeichen, dass Gott sein Volk ernst nimmt und es zur Umkehr ruft. Doch dieser Tag ist nicht nur Vergangenheit. Israel wurde bestraft. Immer wieder kam der Zorn Gottes über dieses Volk. Aus 70 nach Christus, Zerstörung des Tempels, Zerstreuung der Juden, all dies war Gottes Zorn, so beschreibt es auch Paulus in 1. Thessaloniker. Es war ein Zorn, der kam. Aber es weist schlussendlich prophetisch auf eine endzeitliche Vollendung hin, in der Israel erneut Mittelpunkt des göttlichen Handels stehen wird. Ein endzeitliches Ereignis. Auch die Völker rings um Israel werden im Buch Joel angesprochen. Damals wurde sie gewarnt, sich nicht gegen Gottes Volk zu erheben. Merken wir? Sich nicht gegen Gottes Volk zu erheben. Wo kommt dieser Ausdruck auch schon vor? In Römer Kapitel, das haben wir heute gesehen, Kapitel 11. Erhebe dich nicht gegen den Zweigen. Diese Warnung haben wir schon im Alten Testament. Aber diese Warnung reicht jedoch über die damalige Situation hinaus. Sie gewinnt ihre volle Bedeutung in der Endzeit, wenn die Nationen sich schlussendlich gegen Israel versammeln und da Gott selbst als Richter auftritt. So sagt Joel, Israel ist nicht nur ein historisches Volk, sondern bleibt ein Teil, ja sogar das Zentrum in Gottes Heilsplan. Das Gericht über Israel und die Völker damals war ein Vorgeschmack auf das, was noch bevorsteht. Die endgültige Entscheidung am Ende der Zeiten, in der Gott Israel wiederherstellen und alle Nationen richten wird. Merken wir es, Israel wird wiederhergestellt. Und wo Israel wiederhergestellt wird, werden die Nationen von Gott gerichtet. Ja, auch Israel kommt ins Gericht. Aber Israel wird wiederhergestellt. Israel, anders als alle anderen Nationen, sehen wir im Wort Gottes, sie wird eine nationale Wiedergeburt erleben. Als Volk, aber auch geistlich. Was sie ihm anschauen werden, den sie durchbohrt haben. Joel beschreibt den Tag des Herrn, den Tag des Zorn Gottes, Gericht Gottes, aber auch Positives, wo Gott verspricht. Kapitel 2, materielle Wiederherstellung. Kapitel 3, geistliche Wiederherstellung. Und dann Kapitel 4, nationale Wiederherstellung durch Gottes Gericht. Ja, Joel 4, ich möchte eher über die Ereignisse heute reden. Und in Joel 4, Vers 2 lesen wir, Joel 4, Vers 2, da werde ich alle Heidenvölker, die von euch, wo kein Kapitel 4 in der Bibel habt, das kann gut sein, dann ist es Kapitel 3. Okay, einfach für die, wo eine englische Bibel haben oder Spanisch, dann ist es Kapitel 3, die Verse sind aber gleich. Vers 2, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Also Gott redet, ich werde die Nationen sammeln. Fürs Gericht. Gericht über die Nationen und nicht wegen allgemeiner Sünden. Auch dies verdient schlussendlich Gottes Gericht. Aber die Gericht, wo über die Nationen kommen wird, wird primär sein, speziell wegen ihres Umgangs mit Israel. Und das gilt ein großes Warnzeichen an uns alle. Ja, auch an unsere Nation, die Schweiz, an Deutschland, Europa und von wo wir auch kommen. Der Art und Weise, wie ihr mit Israel umgeht, wird dementsprechend auch Gottes Gericht über euch sein. Gott klagt, die Anklage Gottes, weil ihr sie zerstreut habt. Vers 2, weil sie mein Volk unter die Heiden zerstreut haben. Und diese Zerstreuung, Geschwister, das sehen wir schon 70 nach Christus. Ja, Gott hat es vorausgesagt. Aber diese Zerstreuung der Juden hat nicht aufgehört, weil egal, wo sie hinkamen, fanden sie keine Ruhestätte. Und das Krasse, sogar in dem Land, wo sie Ruhe finden sollte, geschieht der größte Massaker gegen Juden seit der Staatsgründung, seit der Holocaust. Und dies nicht in Europa, nicht irgendwo in der Welt, sondern in dem Land, wo sie in Sicherheit leben sollten. Und das ist eine Warnung an die Nationen rund um Israel und eine Warnung an alle Nationen. Gott klagt sie an, weil sie mein Volk unter die Heiden zerstreut haben und dann und mein Land geteilt haben. Über was redet die UNO? Nein, sie haben nicht über Taiwan geredet, nicht über Tibet, nicht über die anderen Konflikte, vor allem im afrikanischen Raum, sondern sie redete über eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir kommen noch dazu, welche der Untergang Israel bedeutet. Und das ist viele von denen sehr bewusst. Und das warnt Gott. Sie wollen mein Land. Was sagt Gott? Mein Land. Da geht es nicht um die Schweiz. Ein schönes Land. Stimmt? Ja, sehr schön sogar. Wir dürfen dankbar sein. Sind wir dankbar, dass wir in so einem Land leben dürfen? In Sicherheit? Freiheit, Glaubensfreiheit. Wir sollten sehr dankbar sein, täglich für dies, was Gott uns da in die Schweiz geschenkt hat. Aber nur ein Land nennt Gott mein Land. Das ist das Land Israel. Und dann, in Verse 3 bis 6, wir lesen es jetzt nicht, Misshandlung. Misshandlung. Es geht in die Ereignisse damals, zur Zeit Joel, und dies, was danach geschah, aber endzeitliche Ereignisse. Sie haben Israel versklavt, enteignet, verspottet. Genau dies geschieht ja heute. Diese ganze Spott, Enteignung, Boykott. Man ruft immer mehr zum Boykott Israels. Man ruft zum Boykott in der Eurovision, dieser europäische Song Contest. Es ist nicht so schlimm, wenn man nicht dabei ist da. Ja, eigentlich ist es nicht so schlimm. Weil dieser Fest wurde zu einem LGBTQ-Gedanke. Feier des LGBTQ. Also so schlimm ist es nicht. Und dennoch, alle reden darüber. Israel muss raus. Die UEFA denkt darüber. Israel darf nicht mehr dabei sein. Und ein großer Geldgeber sind die islamischen Nationen. Der Druck ist da auf der UEFA, Israel zu boykottieren. Israel wird wirtschaftlich boykottiert. In vielen Messen europaweit wurden die israelischen Firmen nicht erlaubt, ihre Waren zu zeigen. Aber jeder, der ein Handy hat, hat ein Problem. Weil die meisten Handys, wo ihr habt, da gibt es Chips und vieles Erfindungen, welche in Israel erfunden wurden. Die Menschen, die Israel boykottieren wollen, die sollen einfach mal klar sein. Und alles entfernen, was irgendwas Israelisch oder Jüdisches in sich hat. Da sind wir arm dran. Technologisch, medizinisch und vieles mehr. Aber man ist heute genau da dran, Israel zu boykottieren. Und nochmal, Gott klagt sie an. Gott klagt sie an. Ihr wollt das Volk zerstreuen. Landesteilung, Misshandlung. Und da kommt das Gericht. Das Gericht. Gott bringt die Völker zusammen. Da haben wir Verse 9 bis 12 von Kapitel 4. Gott bringt die Völker zusammen. Sie wollen, also die Nationen meinen, sie wollen Israel angreifen. Doch in Wirklichkeit stehen sie vor Gottes Gericht. Das muss uns vor Augen sein. Ja, mein Vater hat es ja erwähnt. Es sah so aus, als würde mir kurz vor Gog und Magog stehen. Iran, die ganzen Mächte, die sich sammeln, die sich aufgerüstet. Wir müssen verstehen, Hezbollah in Libanon, Hamas in Gaza, Iran selbst, alles hat ein Ziel gehabt, die Vernichtung des Staates Israel. Die ganze Aufrüstung, die Milliarden, welche die Europäer, die in Gaza gegeben haben, sind nicht eingesetzt worden, damit die Bevölkerung besser lebt. Sie sind eingesetzt worden, damit Israel vernichtet wird. Das war das einzige Ziel. Es gibt Gaza über Erde und Gaza downtown, unterirdisch. Man ist schockiert, was man alles da findet. Aber was sagt Gott? Vers 7, siehe, ich wecke sie auf an den Ort, wohin ihr sie verkauft habt. Und ich werde eure Tun auf euren Kopf zurückfallen lassen. Also dies, was ihr mit Israel tun wollt, wird über euch schlussendlich kommen. Eine Warnung Gottes. Und dann, es geht weiter. Gott gibt Israel Verheißungen. Was verheißt Gott Israel schlussendlich? Vers 16 und 17 von Joel 4. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen. Das Himmel und Erde zittern, aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein. Und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Das sind die Verheißungen an Israel. Und Vers 20 und 21 noch dazu.
Juda aber soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht, und ich werde sie von ihrem Blut reinigen und von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird wohnen bleiben in Zion. Also dann, wenn sie zurück sind in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat, wenn Jerusalem wieder bewohnt wird, kommt schlussendlich diese endzeitliche Szenario, dass Gott selbst in Jerusalem leben wird. Und dann wird auch diese nationale, ich sage jetzt Erlösung, Wiedergeburt Israel sein. Aber dafür vorher kommt das Gericht. Und die Völker werden am Umgang mit Israel gemessen. Ihre politische, militärische und diplomatische Haltung zu Israel ist geistlich entscheidend. Ist entscheidend. Wenn es um Israel geht, hat alles eine andere Dimension. Antisemitismus, der Norbert hat es ja auch schon gesagt. Wie kann man Antisemitismus überhaupt erklären? Warum immer und immer wieder die Juden? Das Ganze hat eben eine geistliche Dimension. Wir gehen zurück zu unserem Text, Joel 4. Wir gehen zu Vers 1. Da lesen wir: Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, dann wird all dies geschehen. Und das sehen wir ganz klar. Es geht um ein Geschick, der gewendet wird, und schlussendlich etwas, was ewig bleibt. So sagt das Wort Gottes. Ja, wann wendet Gott sein Geschick? 70 nach Christus. Es ist fast mehr als 800 Jahre nachdem, dass Joel geschrieben hat, vielleicht sogar mehr, haben wir die Zerstörung des zweiten Tempels. Der Untergang des Volk Israel im Land Israel. Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört, die Juden werden vertrieben. Und schlussendlich haben wir fast 2000 Jahre Diaspora, Zerstreuung der Juden unter alle Nationen. Aber da steht ganz klar ein Moment, wo das Geschick Judas und Jerusalems gewendet wird. Wann haben wir das? Und ja, da haben wir ein Privileg, Geschwister. Weil wir leben in dieser Zeit, wo der Geschick Judas und Jerusalem gewendet wird. 1948, Staatsgründung Israel. Und auch die Staatsgründung Israel ist nach Menschenart nicht zu verstehen. Nicht zu verstehen. Handhabe immer zu sagen, wenn es um die Staatsgründung Israel geht, sind das zu viele Zufälle, dass es Zufall ist. Zu viele Zufälle, dass es Zufall ist. Sondern wir sehen eins: ein souveräner Gott. Gott will. Und Gott führt es auch durch. Gott hat entschieden. Und so kehren die Juden nicht irgendwo hin zurück zu dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Sie kehren vom einen Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und dann noch etwas, was auch in dieser Zeit geschah, vor der Staatsgründung, hin zur Staatsgründung. Die hebräische Sprache wird wieder lebendig. Es ist die einzige Sprache, Geschwister, welche tot war und wieder lebendig wurde. Zufall? Nein. Danke. Nein, kein Zufall. Und dann 1967, Sechstagekrieg. Was haben wir da? Jerusalem wieder vereint. Das Geschick wird gewendet. Die Juden kehren zurück. Sie haben ihre Stadt wieder. Und auch da sind die Nationen am Heucheln. Die Nationen akzeptieren nicht, dass Jerusalem der Hauptstadt Israel ist. Auch die Schweiz nicht. Wir haben so eine geheuchelte Neutralität. Ja, so ist es leider. Aber Israel hat eine Hauptstadt. Diese Stadt ist die Stadt, welche Gott auserwählt hat. Jerusalem. Ob es die Nationen passt oder nicht. Und dann sehen wir der Geschick, Heimkehr aus aller Welt. Hesekiel 36 erfüllt sich, Hesekiel 37. Und Joel 4 setzt genau in diese Zeit hinein. Wenn Israel wieder im Land ist, richtet Gott die Nationen.
Nochmal, wenn Israel wieder im Land ist, wird das Gericht über die Nationen kommen. Und da kommen wir jetzt zum Thema Antisemitismus. Ja, Antisemitismus ist nicht neu, aber heute so in. Warum? Wir haben eine Erklärung. Weil er geistlich verwurzelt, geschichtlich wiederkehrend und endzeitlich vorausgesagt ist. Aus Ansicht soll es uns nicht überraschen. Und trotzdem sind wir empört, wenn wir dies sehen, wie die Menschen denken. Das Ganze hat eine geistliche Dimension. In Sacharja 2, ihr dürft das gerne öffnen, wenn ihr wollt. Sacharja 2, Vers 12. Da lesen wir, denn so spricht der Herr, der Herrscharen. Sacharja 2, Vers 12. Denn so spricht der Herr, der Herrscharen. Nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Ich lege es mal so aus. Der tastet Gottes Augapfel an. Nehmt eure Finger und probiert eure Augapfel zu antasten. Nein, macht das nicht, weil wir haben da nicht so viele Rettungsdienste und so weiter. Ja. Es ist fast unmöglich. Ihr schließt sofort eure Augen. Gott ist sensibel, wenn es um Israel geht. Und wir sehen, dieser geistliche, endzeitliche Kampf, und Gott sagt, Israel, mein Augapfel. In Offenbarung Kapitel 12, Nobel hat ja schon über Offenbarung geredet, da sehen wir Offenbarung Kapitel 12, da wird auch Israel beschrieben, die Frau. Es ist nicht die Gemeinde, es ist nicht die Kirche. Das Heil kommt von den Juden, so kann die Frau nie die Gemeinde sein, wie oft ausgelegt wird. Aber so lesen wir in Offenbarung 12, Vers 13, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau. Und so mehr wie zum Endzeit kommen wir zu diesem Ereignis, wo der Teufel weiß, meine Tage sind gezählt, und seine ganze Zorn und Wut wird gegen diese eine Frau sein, Israel. Satan hasst Israel. Er hasst Israel. Ja, er hasst uns als Gemeinde auch genauso. Aber warum hasst er Israel? Satan hasst Israel, weil Gottes Heilsgeschichte, Messias, Wiederkunft, Reich Gottes, Königsherrschaft, alles schlussendlich mit dem Volk Israel hängt. Alles. Dieses Volk hat Gott auserwählt. Ariel hat das uns ja gestern schon sehr klar vor Auge gestellt. Es ist die Souveränität Gottes. Und somit hat jeder antisemitische Trend eine tiefe geistliche Wurzel. Jeder. Auch unter uns Christen. Es hat eine geistliche Dimension. Im Psalm 83, Entschuldigung, Vers 5, da lesen wir. Psalm 83, Vers 5. Freddy hat ja mal diese ganze Psalm bei uns in der Gemeinde durchgenommen. Das könnt ihr im YouTube noch mal hören. Psalm 83, Vers 5, da lesen wir, sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr sein, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Das ist dies, was wir durch die Geschichte immer und immer wieder sehen. Israel muss vernichtet werden. Der Name Israel muss vertilgt werden. Durch die Jahrhunderte, Ägypten, Amalek, Assyrien, Babylon. Wir haben Freitagabend, hat Ariel mit uns in der Jugend die Geschichte Esther durchgenommen. Die Perser, Haman, Griechenland, Rom, Kreuzzüge, Pogrome, Holocaust. Alles hat ein Ziel, die Juden zu vernichten und sind dennoch da. Aber diese geschichtliche Kontinuität sehen wir auch heute. Die BDS-Bewegung, antisemitische Gewalt auf Europastraßen, Übergriffe weltweit. Es kann ja nicht sein, dass ein Jude heute nicht mehr sicher fühlen kann in der Schweiz. Ich habe meine Tochter tatsächlich verboten, einen Dafelstern anzuziehen. Sie geht teilweise mit dem Zug. Und da geht es anders hin und her. Kann sie sich verteidigen? Ja, Gott ist mit ihr. Aber verstehen wir, in welcher Situation wir uns schon befinden in der Schweiz? Eine Musikgruppe musste, was er wollte, Deutschland besuchen, eine Musikgruppe aus Israel. Jugendliche, Teenies, Jugendliche. Musik sollte immer Freude bringen. Aber man hat dann diese Jugendliche und Teenies instruiert in Israel. Wenn ihr nach Deutschland geht, ihr dürft kein Hebräisch laut reden, wenn möglich gar nicht. Ihr dürft kein Symbol haben auf euch, wo irgendwas Hebräisches darauf ist. Und dann darf ich sterben sowieso nicht. Wie weit sind wir gekommen, dass unsere Länder Europas nicht ihre, die wir uns besuchen, und ihre eigenen Bürger schützen können, nicht mehr schützen können? Wie weit sind wir gekommen? Es ist eine Tragödie. Eine Tragödie. Und schlussendlich, indem wir den Schutz nicht die Juden gewährleisten, machen wir uns einen Teil dieser antisemitischen Bewegung. Übergriff weltweit. Nochmal, das hat Ari ja auch erzählt, in Flensburg, Juden sind hier nicht willkommen. Ich sag euch, wenn dieses Schild bei einem Rechtsradikalen auf dem Lader wäre, dann wäre ein riesiger Aufstand da. Aber gewisse Minderheiten dürfen sich alles erlauben. In Europa, in Deutschland. Ja, das Ganze hat nicht nur eine geschichtliche Kontinuität, es ist auch politisch, das Ganze hat eine politische, ideologische Dimension. Joel 4, Vers 2 lesen wir, der zweite Teil. Joel 4, Vers 2, der zweite Teil. Ich lese nochmal den ganzen Vers. Da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Darum geht es. Und das sehen wir heute von ganz links bis ganz rechts. Egal welche Ideologie da ist. Links, wie denken die über Israel? Die, wo mehr linksgerichtet sind. Israel wird beschuldigt, ein Apartheid- und Kolonialstaat zu sein. Die Linke predigt Freiheit, Frauenrechte, Gleichheit. Doch wenn es um Islamisten geht, wird all das verraten. Aus Hass auf Israel und im Namen des Antikolonialismus kooperieren Linke mit Kräften, die alles verkörpern, was sie angeblich bekämpfen. Frauenverachtung, Homophobie, Antisemitismus und Gewalt. Das ist nicht Solidarität. Das ist Heuchelei pur. Ein Pakt der Selbstverleugnung. Das ist es schlussendlich. Linke, die mit Islamisten marschieren, verraten ihre eigenen Werte und machen sich zu Komplizen der Feinde der Freiheit. Verstehen wir dies? Okay, das sind die Linke. Und was ist bei uns, bei denen, die oft rechts denken? Auch da so viele Verschwörungen. Juden, angeblich Weltverschwörung. Sie herrschen über alles. Die Rechten reden von Patriotismus, Ordnung und Wahrheit. Doch oft versinken sie in Wahn und Lüge. Mit ihren Weltverschwörungen schüren sie Hass auf Juden, malen dunkle Fantasien von geheimen Planen und machen Israel zum Feindbild. Und Geschwister, dies auch unter uns. Sie tarnen Antisemitismus als Kritik und vergiften ganze Gesellschaften mit Angst und Misstrauen. Das ist keine Wahrheit, das ist Lüge, Heuchelei und brandgefährlicher Hass. Der Charlie Kirk, habt ihr mitbekommen, in den USA, der umgebracht wurde. Und schon gab es kurz danach die ersten Clips. Die Israelis haben ihn umgebracht. Und das kursierte schon auch unter uns.
Ich wusste schon kurz danach, habe ich für mich gesagt, ich wette, der werden sicher bald berichten, dass es gar kein Anschlag war, so wie es berichtet wird, sondern ganz anders ist. Und genau so war es. Und das meistens aus rechter Gruppierungen. Rechter, die Weltverschwörung predigen, sind nicht Verteidiger der Nation, sondern Komplize der Feinde Israels und Gegner Gottes. Da kommen wir jetzt zum Islam. Der Islam. Israel gilt in Islam schlussendlich als Feind des Islams. Wir müssen es verstehen. Im Islam hat es eine Grundidee. Dar al-Islam. Dar al-Islam heißt Haus des Islam. In der klassischen islamischen Rechtslehre gibt es die Unterschiede zwischen Dar al-Islam, Haus des Islams, Gebiete, die einmal unter islamischer Herrschaft standen, und dann Dar al-Harb, Haus des Krieges, Gebiete, die nicht unter islamischer Kontrolle stehen. Also Europa ist Haus des Krieges. Israel gilt aber als Dar al-Islam, Haus des Islam. Die klassische Auffassung ist, ein Land, das einmal islamisch war, gehört religiös gesehen für immer zum Dar al-Islam. Auch wenn es verloren geht, gilt es als zurückzuerobend. Und jetzt verstehen wir auf einmal, warum die Islamisten den Slogan haben, From the river to the sea, Palestine will be free. Dieser Slogan ist genau Dar al-Islam. Das Land gehört den Moslems und muss dementsprechend befreit werden. Und lass uns keine Illusion machen, dass es je zu einem Friede kommt mit dem Islam. Es wird nicht zu einem Friede kommen. Dar al-Harb, Haus des Krieges, Europa, und Haus des Islams, Israel, gehört in die islamische Welt. Israel muss befreit werden. Es geht schlussendlich denen gar nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir kommen noch gerade dazu. Es geht um was anderes. Ein Staat ohne Juden. Judenrein soll diese Region werden. Und genau in diese ganze Gedanke von links, rechts, der Islam, der immer mehr, ich sage jetzt, immer dominanter wird in unserer Gesellschaft, kommt ein weltweiter Druck auf Israel zu. Diese Landteilung, Zwei-Staaten-Lösung. Zwei-Staaten-Lösung. Egal welche Lösung wir momentan finden, keine Lösung ist Lösung. Es gibt nur eine Lösung. Das muss uns als Geschwister klar sein, die wir an Jesus Christus glauben. Es gibt nur eine Lösung für diesen ganzen Konflikt. Und die heißt Jesus Christus. Yeshua HaMashiach. Israel braucht Jesus. Ja, unsere Welt braucht Jesus. Die islamische Welt braucht Jesus. Aber diese Zwei-Staaten-Lösung, das wird Mahmoud Abbas, der durfte auch eine Rede halten, online, da im UNO. Und der hat tatsächlich für eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung geredet. Er ist nicht dumm. Er hat da ein Symbol gehabt. Das war ein Symbol von einem Schlüssel. Der Schlüssel geht zurück auf 1948, wo viele Araber das Land verlassen haben, weil die arabischen Nationen haben gesagt, verlasst das Land, wir erobern es, wir bringen die Juden weg aus diesem Land, also wir bringen sie um, und dann könnt ihr alle zurückkehren. Was haben viele Araber gemacht? Die haben Haifa, Jaffa und andere Dörfer und Städte verlassen, die haben ihr Haus geschlossen, der Schlüssel mitgenommen, mit der festen Zuversicht, sie können mal zurückkommen. Nur Gott wollte es anders. Und sie kamen nicht, sie konnten nicht mehr zurück. Da haben wir den Flüchtling 1948, da haben wir den Flüchtling 1967. Und was sagt Mahmoud Abbas mit diesem Symbol? Zwei-Staaten-Lösung, wunderbar. Aber alle Flüchtlinge sollen zurückkehren können. Wir müssen verstehen, der einzige Flüchtlingsstatus, wo vererbt wird, ist unter die Palästinenser. In alle anderen Flüchtlinge dieser Welt gibt es diesen Status nicht. Gibt es nicht. Und das zeigt uns auch wiederum, um was es wirklich geht. Es geht um die Vernichtung des Staates Israel. Dieser Staat darf nicht existieren. darf nicht.
Und nochmal, diese Zwei-Staaten-Lösung. Israel hat sich zurückgezogen von Gaza. Bis zum letzten Millimeter hat sie es zurückgegeben. Zu dieser Zeit war ein Flughafen in Gaza. Der Hafen war florierend. Da war wirklich eine Möglichkeit, diese Region zu einer florierenden Region zu machen. Kurz danach kommt die Hamas, bringt x-tausend Palästinenser um, dieser Putsch gegen den Fatah. Sie herrscht über Gazastreifen und ab diesem Moment wird es zu einem riesigen Terrornest. Und die eigene Bevölkerung gefangen in Gaza. Und denen ist es egal, ob 1.000, 10.000, 100.000, ja sogar 1 Million Palästinenser umkommen würden. Solange es ihrer Ideologie dient. Der Hamas ist nichts anderes als pervers. Und die Nationen gehen Hand in Hand mit dem Hamas schlussendlich. Damit die UNO. Die UNO gibt sich als Hüterin der Menschenrechte. Doch wenn es um Israel geht, entlarvt sie sich als Heuchlerin und Feindin der Wahrheit. Genau dies ist sie. Allen voran der UNO-Menschenrechtsrat, wo die Schweiz und Österreich den Vorsitz haben, der eine eigene Tagesordnungspunkt für Israel hat. Nur für Israel hat es eine Tagesordnung. Es ist ein, ja, ich muss das Wort benutzen, ein perverses Tribunal, das Diktaturen und Folterstaaten freispricht, aber die einzige Demokratie im Nahen Osten an den Pranger immer und immer wieder stellt. Das ist keine Gerechtigkeit, das ist Doppelmoral, Verrat und eine antisemitische Obsession, kann man fast sagen. Resolution um Resolution wird Israel gebrandmarkt, während wahre Menschenrechtsverbrecher im Rat selbst sitzen und Richter spielen. Die UNO ist nicht Verteidiger der Menschenrechte, sie ist deren Totengräber. Und wenn sie Israel anklagt, dann klagt sie in Wahrheit der Gott Israels an. Die UNO kämpft nicht gegen Israel, die UNO kämpft gegen Gott. Ja, okay, das ist die UNO. Europa, ist sie besser dran? Okay, jetzt sagen wir Schweizer, wir haben damit nichts zu tun. Europa, das sind die Europäer. Nein, nein, wir sind mittendrin und machen fast mit alles mit. Fast. Nur fast, ja. Und wenn ich jetzt über Europa spreche, kann man über die meisten Länder reden. Europa spricht von Menschenrechten. Europa spricht von Demokratie. Europa spricht von Moral. Doch wenn es um Israel geht, zeigt Europa sein wahres Gesicht. Heuchelei, Feigheit, Verrat. In der UNO steht Europa nicht an der Seite der Freiheit, sondern Schulter an Schulter mit Diktatoren, Islamisten und Antisemiten. Nicht, weil es gerecht wäre, sondern weil es bequem ist. Weil es bequem ist. Billiges Öl ist wichtiger als Wahrheit. Angst vor Migranten, Angst vor Islam, wichtiger als Prinzipien. Handelsdeals, wichtiger als Gerechtigkeit. Europa ruft immer wieder, nie wieder. Doch wenn Israel angeklagt, verurteilt, delegitimiert wird, ist Europa nicht Verteidiger, sondern Mittäter. Das ist kein Humanismus. Das ist moralisches Bankrott. Das ist Verrat an den eigenen Werten. Europa hat keine Autorität mehr, keine Glaubwürdigkeit mehr, keine Moral mehr. Europa ist Komplize der Antisemiten im Anzug. Und noch mehr, das ist das Schlimmste. Da Europa gegen Israel kämpft, kämpft sie gegen Gott. Und Gott warnt. Was sagt Gott? Wer Israel antastet, der tastet seinen Augapfel an. In Joel 4 nochmal warnt Gott genau davor. Wer Gottes Land teilt, zieht Gottes Gericht auf sich. Und es waren genau die führenden europäischen Länder, wo für eine palästinensische Staat gestimmt haben. Und parallel Israel wirtschaftlich boykottieren. Hat Israel den 7. Oktober gesucht? Hat Israel den Krieg gesucht? Hat Israel sich aufgerüstet, damit sie alle Länder rundherum vernichten kann?
Hat Israel die Tunnels in Gaza gegraben mit einem Ziel? Hat Israel ständig Waffen gesammelt? In Gaza war es. Im Libanon war es. Und glaubt mir, viele Libanesen werden irgendwann dankbar sein, wenn der Hisbollah ganz vernichtet wäre. Weil endlich haben sie Ruhe im eigenen Land. Das wird natürlich nie laut gesagt, ja. Aber die europäischen Länder, die Länder weltweit haben kein Problem, sich mit dem neuen syrischen Präsidenten zu treffen. Ja, seit er einen Anzug hat, ist er natürlich salonfähig. Aber was heute in Syrien geschieht, Minderheiten, Christen, Drusen, Alawiten und viele, viele mehr. Wir dürfen nicht vergessen, die Ideologie der syrischen Präsidenten, das ist dies, was Al-Qaida steht. Das war seine Ideologie. Und auf einmal keine Kritik mehr. Jeder nimmt ihn in die Arme. Er war auch da in der UNO-Gebäude. Und so weiter. Sehen wir, wir haben keine Ideologie mehr. Unsere Politiker und alle. Das Ganze bekommt aber noch eine andere Dimension. Eine kulturelle Dimension. Jesaja 5, Vers 20 lesen wir: Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Genau dies steht heute, steht unter Medien. Ich muss immer wieder mich zusammenreißen, wenn ich die Schweizer Nachrichten höre, wenn es um Israel geht. Jeder Text beginnt immer so, auch wenn Israel recht hat, dass Israel schlecht gestellt wird. Das ist auch eine Kunst, ja. Das muss man können. Aber diese ganze lädt Gericht auf sich. Man merkt, unsere Medien, es ist keine Berichterstattung mehr bei uns im Westen. Es sind wenige Medien, die noch Bericht erstatten. Wir werden regelrecht durch die Medien indoktriniert. Das ist einerseits aber die Medien, und wo Täter, Opfer verdreht werden. Israel wird als Aggressor gesehen und man hat langsam Gefühl, Hamas wird als Opfer dargestellt. Hamas, so hat Erdogan sie beschrieben, sie sind Freiheitskämpfer. Wisst ihr, der Erdogan ist der größte Heuchler aller Zeiten. Ganze Minderheiten werden in Türkei schon über Jahrzehnte verfolgt. Redet mal mit den Kurden bei uns in der Schweiz. Reden wir mal mit den Aramäern, die wir auch teilweise bei uns in der Gemeinde haben. Wie sie schon über Jahrhunderte schon verfolgt werden. Reden wir mit den Armenern. Aber wehe dem Land, der armenische Genozid anerkennt. Die meisten Länder erkennen den armenischen Genozid nicht. Sie haben Angst vor der Türkei. Wir müssen auch verstehen, das ist alles nun geopolitisch. Und genau darum haben die Nationen keine Prinzipien mehr. Wir kommen aber zu einer noch übleren Sache. Wenn man die Medien sieht, ist eine Sache. Aber wie heute haben wir die Social Media. Und diese Social Media ist regelrecht zu einer Waffe gegen Israel geworden. Mein Schwager, der hatte Kontakt mit einer Person, der in einem Chat immer mehr negativ über Israel gepostet hat. Ein christlicher Chat. Das waren Aussagen wie, ich will sie gar nicht über den Kanzel sagen, so schlimm sind die. Und da hat er ein bisschen recherchiert und er war erschrocken. Weil so mehr er hat angefangen zu recherchieren, was geschah, was wurde ihm empfohlen. Immer mehr solche Clips gegen Israel. Also der Algorithmus hat gemerkt, der interessiert sich für Anti-Israel, also gebe ich ihm noch mehr. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis der Ganze nur noch voll war mit dieser Art Themen. Und genau das geschieht mit Tausenden, ja ich sage mal mit Millionen Jugendlichen in unserer Gesellschaft. Die werden durch das Social Media indoktriniert. Unter dem Deckmantel von Gerechtigkeit und Menschenrechten verbreiten Aktivisten Lügen, Hass und Dämonisierung. All dies gegen Israel. Die Netzwerke sind voll von Heuchelei, Propaganda und antisemitische Gift. Millionenfach geteilt, klickbar, verpackt, aber brandgefährlich. Was hier läuft, ist kein Aktivismus, es ist digitale Hetze, ein moderner Pogrom im Netz. Social Media wurde ein Werkzeug mit dem Kampf gegen Israel und somit der Kampf gegen Gott. Der Kampf gegen Gott. Heute ist Antisemitismus cool geworden, massentauglich und leider besonders bei den Jugendlichen. Und wisst ihr, man will dagegen wirken, aber es ist gar nicht so einfach. Und auch viele unserer Jugendlichen, auch bei uns in der Gemeinde, sind ständig damit konfrontiert, in der Schule, in der Lehre. Sie wollen den Standpunkt der Bibel verteidigen, aber sie sind eine Minderheit. Und was ist die größte Stärke der anderen Seite? Aggression. Wenn man Demos sieht für Israel, ist es immer freundlich. Wenn man Demos sieht gegen Israel, ist immer eine Stimmung der Gewalt da. Und das ist gar nicht so einfach. Genau das geschieht in den Schulen auch. Wenn ich zu Israel stehen würde, wehe mir. Man hat Angst, eine klare Stellung zu nehmen. Das geschieht ja in so vielen Unis weltweit, führende Unis. Der Präsident Trump hat den Mut gehabt, dagegen zu kämpfen. Und wo wird er kritisiert? In der europäischen Medien. Aber er sagt, nein, wenn ihr Antisemitismus nicht bekämpft, bekommt ihr kein Geld. Mit Recht. Aber er wird nur noch als lächerlich dargestellt. Er ist auch nicht mein Freund. Und dennoch, manchmal braucht es auch solche, die Ordnung hineinbringen. Und das Ganze bekommt eine endzeitliche Dimension. Eine endzeitliche Dimension, in der wir uns heute befinden. Dass es überhaupt möglich war, nach dem Holocaust, dass es noch zu so einer Situation kommt, wie wir es heute haben. Da sehen wir, Gottes endzeitliche Uhr tickt vor unsere Augen. Und wir mittendrin. So lesen wir Zacharja 12 nochmal. Zacharja 12. Da lesen wir einen lieben Gruß. Zacharja 12, die Verse 2 und 3. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelli für alle Völker ringsum. Und auch für Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalem. Und es soll geschehen an jedem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Es geht um Jerusalem. Und so können wir uns einfach vor Augen stellen, das Thema Jerusalem wird immer mehr vor Augen kommen jetzt. Aber nochmal, die Völker ringsum, das sind die islamischen Länder. Es geht ja um Jerusalem. Eine große Demo in Damaskus, in Syrien, wurde gestern oder heute war es sogar, die Befreiung El-Quds, die Befreiung Jerusalem, die Befreiung islamischer Heiligkeiten. Darum geht es schlussendlich. Aber Gott warnt, ihr werdet euch wundreißen. Und weiter in Joel Kapitel 4, Vers 9. Ruft dies aus unter den Heidenvölkern. Rüstet euch zum heiligen Krieg. Weckt die Helden auf. Alle Kriege sollen einrücken und hinaufziehen. Schmeidet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Rebmesser zu Spießen. Das Schwache spreche, ich bin stark. Eilt und kommt herbei, all ihr Heidenvölker ringsum, und versammelt euch. Dorthin führe, o Herr, deine Helden hinab. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen in das Tal Josaphat, hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen, über alle Heidenvölker ringsum. Und genau dies wird schlussendlich auf uns zukommen. Die Nationen werden sich
sammeln. Und deshalb müssen wir nicht überrascht sein, was heute geschieht. Diese weltweite Feindseligkeit gegen Israel ist ein Teil schlussendlich von Gottes Plan. Durch die Feindseligkeit gegen Israel wird was geschehen? Wird auch Israel wachgerüttelt werden. Und durch diese Feindseligkeit gegen Israel, oder besser gesagt, durch die Versammlung Israel im Land Israel, wird Gott schlussendlich alle Nationen richten. Aber sehen wir, wie das Ganze eine geistliche Dimension hat? Verstehen wir diese Dimension der Zeit, in der wir heute leben? Ich möchte das Ganze nochmal zusammenfassen. Geistlich, Antisemitismus ist nicht Meinung, sondern Aufstand gegen Gott. Dieser Gedanke der Landteilung ist Rebellion gegen Gottes Eigentumsrecht. Das Land gehört Gott, deshalb bleiben wir lieber wie gute Schweizer neutral. Und wir Christen nicht neutral, sondern wir sagen, nein, das Land darf nicht geteilt werden. Ich habe keine Lösung für den Konflikt, aber wehe dem, der das Land teilt. Aber da kommen wir noch zu einem heiklen Punkt zum Schluss. Die Gemeinde. Die Gemeinden. Auch in der Gemeinde ist immer mehr Antisemitismus. Und viele Gemeinden und Kirchen haben Israel verraten. Statt Treue herrschen Abkehr und Schweigen. Und solche antisemitischen Slogans werden in der Gemeinde irgendwie direkt und indirekt toleriert. Und wenn sie aus gewisser Volksgruppe kommen, die orientalisch sind, sagen, ja, man muss sie halt verstehen. Wie bitte? Gott ist unser Maßstab, Gottes Wort ist unser Maßstab. Und sie sollen sich Gottes Maßstab unterordnen, wenn sie Kinder Gottes sind. Ja, die Gemeinde. Es braucht Buße, Umkehr und teilweise Neuausrichtung. Und wir sagen ganz klar, Heil ist nur in Christus. Und das gilt für jeden Mensch und auch für Israel. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater, als nur durch Jesus Christus. Aber das Ganze nochmal bekommt eine endzeitliche Dimension. Gerade durch Bedrängnis wird Israel als Volk einst Jesus, den Messias, anerkennen. Und ich glaube, in diese Zeit kommen wir hinein. Ich weiß nicht, wie lange noch, Geschwister, bitte. Es kann bald geschehen. Es kann aber auch noch länger gehen. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Aber diese Bedrängnis wird dazu führen, dass immer mehr Juden Jesus anerkennen werden. Und warum ist Israel da? Israel ist da, weil Gott es so gewollt hat. Israel ist da, weil das Zeitalter der Gemeinde bald vollendet ist, Römer Kapitel 11. Israel ist da, und wenn ich sage da, zurück im Land, weil Gott die Nationen ins Gericht führen wird. Israel ist da, weil das Kommen des Herrn unmittelbar vor der Tür steht. Und für uns gilt, betet für den Frieden Jerusalem. Betet für den Frieden Jerusalem. Und für uns gilt, nicht mit den Nationen gegen Israel zu gehen, sondern auf Gottes Seite zu stehen. Und lass uns nie vergessen, wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Und Joel Kapitel 4 endet. Ich habe diese Verse schon gelesen, ich lese es nochmal. Vers 20 und 21. Jude aber soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht. Und werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird wohnen bleiben in Zion. Dazu lesen wir noch aus Amos. Da sehen wir, wie die Propheten sich ergänzen. Amos Kapitel 9, die Verse 14 und 15. Und ich will das Geschick meines Volkes wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land. Und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Amen. möchte nur ein Gebet sprechen. Aber Vater, wir haben diese ganze politische Ereignis rund um uns gesehen. Und Herr, wir sehen, wie das Ganze sich dahin bildet zu einem schlussendlichen Gericht Gottes. Aber wir erkennen, es ist immer noch Gnadezeit. Und so beten wir für die Nationen, dass sie, dass viele fragen werden, weil wer ein Mensch denkt, der muss glauben. Wer ein Mensch diese ganze Situation sieht, der muss merken, dass Antisemitismus ist nicht einzuordnen. Dieser Hass gegen Israel ist nicht einzuordnen. Der Hass auf der Straße ist nicht einzuordnen. Das Ganze hat eine ganz andere Dimension. Es ist ein geistlicher Kampf vom Teufel gegen Gott. Und oh Herr, wir wollen diese Gnadezeit benutzen, um unserer Nation ein Licht zu sein und ein Zeugnis zu sein über deinen Heilsplan. Und gib uns diese Kraft, uns nicht zu schämen, uns für Gottes Wahrheit zu stehen, in aller Klarheit. Jeder Einzelne persönlich, aber auch als Familie, als Gemeinde, da wo wir sind, wo du uns hineingesetzt hast, dass wir nicht schweigen, dass wir aber vor allem um eins nicht schweigen. Das Heil kommt aus von den Juden. Und dies geschah vor 2000 Jahren. Und wir sehen, bald hat diese Zeit ein Ende. Der Herr kommt. Und so gib uns auch Kraft, Herr, deine Volk Israel, welche du zurückgeführt hast, die Juden, welche unter uns wohnen, ihnen klar zu zeigen, auch für ihnen gibt nur eine Hoffnung, Jesus Christus. Und so beten wir, Jeschua, Jesus, komme bald. Amen.